In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest am 27. November 2014. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg von Konrad. In dieser Sendung gibt es drei Themen. Kälter wird es. Der warme Südwesten kennt kaum noch einen Flüchtlingsabschiebestopp im Winter. In der vergangenen Woche wurden wieder Menschen in angeblich sichere Herkunftsländer abgeschoben und die Behörden arbeiten durch. Gerade mal zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es vielleicht etwas Ruhe wegen Ferien und besinnlicher Tage. Sebastian und Johanna zur Problematik der Abschiebung während des kalten Winters. Stuttgart 21. Der Wasserwerferprozess 2010 ging ohne Verletzte zu Ende. Zumindest die beiden führenden Polizeibeamte, Andreas F. und Jürgen von MB, welche am schwarzen Donnerstag, 30. September 2010, den robusten Einsatz gegen sitzende Demonstranten mit Wasserwerfern leiteten, kamen ohne blaues Auge davon. Auf Seiten der Demonstranten sind einige fast erblindet. Ich führe ein Gespräch mit Matthias von Hermann von den Parkschützern zur Einstellung des Prozesses. 25 Jahre ist es her. Damals mussten Menschen in Freiburg im Grünen die Fauler Arbeiterhäuser räumen oder wurden geräumt. Schnell sollten hier im Viertel dringend benötigte Altenwohnungen entstehen, kräftig gefördert mit Geld der Stadt Freiburg. Jetzt, 25 Jahre später, sind die Millionen der Stadt verbaut, die Sozialbindung weg und die Wohnungen stehen teuer auf dem freien Markt zum Verkauf. Michael Menzel und Stefan Rost erinnern sich an die Zeit der Kämpfe und dem Wandel in der Zeit.
Zwei Tage nach der Sammelabschiebung von 54 Personen am vergangenen Dienstag vom Baden Airpark wurde Donnerstagnacht ein junger Mann nach Serbien abgeschoben. Am frühen Morgen um ca. 3 Uhr wurde er zusammen mit seiner Familie im Freiburger Flüchtlingswohnheim Mooswaldallee aus dem Schlaf gerissen. Die Polizei drang in das Zimmer der Familie ein und legte zunächst versehentlich seinem Bruder Handschellen an, der bereits traumatisiert ist und anschließend eine ärztliche Behandlung benötigte. Der Betroffene selbst, ein 24-jähriger Mann, der der Minderheit der Roma angehört, wurde per Flugzeug nach Belgrad abgeschoben. Er habe nach Auskunft seiner Familie nicht einmal Geld bei sich. Wie auch bei einigen der am vergangenen Dienstag abgeschobenen Menschen wurde der junge Mann aus Freiburg nicht über seine Abschiebung informiert. Im Studio ist jetzt RDL-Redakteurin Johanna, die sich mit dem Fall beschäftigt hat. Hallo.
Hallo.
Die Abschiebung kam für den Betroffenen und seine Familie ganz und gar unerwartet, wie in vielen anderen Fällen auch. Wie wird denn versucht, diese Praxis zu rechtfertigen?
Ja, das Problem ist, dass geduldete Flüchtlinge hier in Deutschland so wenige Rechte haben, dass die Behörden in der Regel den Eindruck haben, nicht mal irgendwie eine Rechtfertigung schuldig zu sein. Ganz im Gegenteil, das Regierungspräsidium Karlsruhe, das für die Abschiebungen nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern von verschiedenen Bundesländern koordinierend zuständig ist, hat im Vorfeld der letzten Sammelabschiebung schon ganz offen gesagt, dass nicht alle Abschiebungen angekündigt sein werden. Es gibt da verschiedene Regelungen, zum Beispiel, dass eine erste Abschiebung angekündigt sein muss, wenn dann aber einmal ein Hinweis kam, dass man ausreisen muss oder dass man abschiebepflichtig sind, ist und in dem Moment die Abschiebung nicht umgesetzt werden kann, dass dann beim zweiten Versuch keine Ankündigung mehr stattfindet. Wie es genau in dem Fall war, weiß ich nicht. Die Regelungen sind auch recht unklar und erst recht undurchsichtig für die Betroffenen, weil das auch von Bundesland zu Bundesland, von Behörde zu Behörde unterschiedlich gehandhabt wird. Es war wahrscheinlich so, aber das ist nur ein Versuch der Rekonstruktion aus dem, was ich inzwischen über das Gerichtsverfahren herausgefunden habe, dass der Mann gegen einen Einspruch eingelegt hat in die Ablehnung seines Asylbescheids. Und es scheint sich abzuzeichnen, dass es also es gab eine Gerichtsverhandlung, dass aber gleichzeitig sein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz abgelehnt wird. Denn wenn man gegen ein bereits als offensichtlich unbegründet abgelehntes Asylgesuch oder gegen diese Entscheidung klagt, dann ist man durch diese Klage allein noch nicht vor Abschiebung geschützt, was eigentlich auch eine ziemlich fiese Regelung ist.
zumindest nach Sicht der Bundesregierung, die Grünen haben das auf ihrem Bundesparteitag jüngst in Hamburg auch wieder bestätigt, befindet sich der Abgeschobene jetzt ja in einem sicheren Land. Was erwartet ihn und die vielen anderen denn tatsächlich dort?
Ja, ihn ganz konkret erwartet jetzt ein ganz kleines Dorf in Südserbien, wo er zusammen mit seiner Familie, sie haben es mir mit Händen und Füßen mehr oder weniger beschrieben, weil ich so schlecht Serbisch kann, auf wenigen Quadratmetern in einem ganz kleinen Häuschen, vielleicht einer Hütte, gewohnt hat, zu neunt. Dort haben sie mir erzählt, gibt es noch eine Tante, sie ist alleinerziehende Mutter, hat selber eigentlich auch kein Einkommen. Das heißt, er weiß nicht, wovon er leben kann. Er hat bisher keine Arbeit gefunden. Die Familie hatte keine Arbeit gefunden. Die medizinische Versorgung ist unzureichend. Er ist, wie du in der Anmoderation schon gesagt hast, genauso wie sein Bruder, hier in psychologischer Behandlung. Das wird für ihn dort nicht möglich sein. Die Mutter leidet unter Epilepsie. Dafür ist sowieso eine Behandlung nicht möglich, denn es gibt Ärzte, es gibt sicherlich auch gute Ärzte in Serbien, aber die sind für die meisten Angehörigen von Roma-Minderheiten nicht bezahlbar, weil viele ärztliche Leistungen und Medikamente bezahlt werden müssen. Das heißt also keine geeignete Unterkunft, kein Einkommen. Sozialhilfe zu beantragen ist in Serbien für diskriminierte Roma auch schwer und außerdem ist die natürlich nicht besonders hoch. Keine ausreichende medizinische Versorgung, also schlicht keine Chancen. Und das Nächste, was jetzt kommt, ist ein kalter Winter.
Kalter Winter, jetzt hast du es schon erwähnt, am vergangenen Freitag demonstrierten dann auch über 100 Menschen auf dem Rathausplatz hier in Freiburg gegen die jüngste Abschiebung und forderten einen sofortigen Winterabschiebestopp. Wie könnte ein solcher Abschiebestopp denn aussehen und warum ist er so wichtig?
Also solche Winterabschiebestopps sind verschieden ausgeformt. In den letzten Jahren hieß es vom baden-württembergischen Innenministerium immer vorsorglich, das ist kein Abschiebestopp, das ist eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung informell. So ähnlich waren die Formulierungen, die wir hier bei RDL von den Pressesprechern bekommen haben, um sich auch bloß nicht zu verantwortlich zu zeigen. Im letzten Jahr war dieser Winterabschiebestopp schon ganz verstümmelt. Da waren nur Familien geschützt, keine Einzelpersonen und auch das nur unter bestimmten Bedingungen. Naja, deswegen, wie könnte ein solcher Winterabschiebestopp aussehen? Gibt es zwei Antworten. Die Idealantwort und die realistische Antwort hier in Bezug auf Baden-Württemberg. Die ideale wäre tatsächlich ein genereller Stopp, Menschen im Winter aus Deutschland abzuschieben. Nicht nur in die Staaten des Westbalkans, wo es im Winter sehr kalt wird, auch in anderen Ländern, also auch nach Syrien oder in Irak, sollte man jetzt im Winter nicht abschieben, weil es da durchaus auch kalt werden kann. Man sollte natürlich nie abschieben, aber im Winter kommt eben diese Kälte noch erschwerend hinzu und da wäre eigentlich ein Abschiebestopp schon längst nötig gewesen. Es heißt manchmal auch, dass September, Oktober eher Monate sind, in denen viele Flüchtlinge ankommen, weil sie genau vor diesem Winter fliehen. Und deswegen müsste man in diesen Monaten auch anfangen mit dem Winterabschiebestopp, denn es hilft einem nichts, wenn es noch einen Monat halbwegs erträglich ist. Und der sollte dann eigentlich auch dauern bis ins Frühjahr hinein und eben sollte bedingungslos generell einfach für alle Flüchtlinge gelten und nicht nur für solche in einem bestimmten Status. Naja, und die realistische Antwort ist die, es wird wahrscheinlich eine ganz, ganz kurze Zeit geben, in der man sich relativ sicher sein kann, auch nur relativ, dass es keine Abschiebung gibt. Das ist ungefähr von Weihnachten bis Neujahr, weil da einfach die Behörden eh auch nicht arbeiten und weil man da vielleicht nicht zu sehr auf die Tränendrüse drücken will und in der Weihnachtsnostalgie doch noch ein paar Menschen zu Flüchtlingssolidarität verleiten, wenn ausgerechnet an Heiligabend vielleicht jemand abgeschoben werden würde. Und das wird aber, ja, das ist sehr wahrscheinlich, wird aber wahrscheinlich kurz sein und wahrscheinlich auch so informell, dass auch trotzdem niemand sich völlig in Sicherheit wiegen kann.
Das heißt, uns erwartet vielleicht ein mehr oder weniger versehentlicher Abschiebestopp zwischen Weihnachten und Silvester. Bedeutet das, dass die Gefahr weiterer Abschiebungen in den kommenden Wochen hoch bleibt?
Ja, es gibt schon einen Termin für die nächste Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien, soweit ich jetzt im Kopf habe. Sicher ist auf jeden Fall das Datum, 9. Dezember. wieder vom Baden-Airpark eine Sammelabschiebung. Genau, und da werden dann Menschen abgeschoben in den Winter, was nicht nur heißt, dass es da kalt ist, sondern eben, dass sie auch in Häusern wohnen, die ja, die provisorische Hütten sind, dass sie unter Brücken schlafen, dass sie, wenn sie so selbst feste Wände hätten, meistens nicht das Geld haben, da anständig zu heizen, weil sie vielleicht die Stromkosten nicht zahlen können, das Brennmaterial nicht zusammenkriegen und wenn sie dann krank werden, dass sie dann auch die medizinische Versorgung nicht zahlen können. Genau, und das droht jetzt konkret am 9. Dezember in der Sammelabschiebung und wie wir eben am vergangenen Donnerstag gesehen haben, es droht auch immer zwischendrin, wo vielleicht auch Leute mit Linienflügen abgeschoben werden können.
Ich bin jetzt verbunden mit Matthias von Hermann, hier Sprecher der Parkschützer. Was heißt denn das hier, Stuttgart 21 Prozesse? Das heißt, es geht um den Wasserwerfereinsatz vor 4 Jahren praktisch.
Genau, also es ist nur ein Prozess, um den es hier gerade geht. Das ist der sogenannte Wasserwerferprozess. Da standen 2 Polizeiführer vor Gericht, die beide im Schlossgarten am Schwarzen Donnerstag diesen Einsatz befehligt haben und ihnen wurde vorgeworfen, Körperverletzung im Amt. Also das heißt, dass sie sozusagen verantwortlich sind für die schweren Verletzungen, die durch diesen Wasserwerfereinsatz zustande kamen. Wir erinnern uns, der Rentner Dietrich Wagner wurde fast blind geschossen von dem Wasserstrahl. Weitere Verletzte haben auch Augenschäden davon getragen oder Schäden am Kopf, an der Wirbelsäule. Und jetzt kam es eben gestern dazu, dass dieser Prozess eingestellt wurde. Da werden wir sicher gleich weiter drüber reden.
Eingestellt, was heißt das? Sozusagen ein halbwahrer Freispruch? Oder was bedeutet das für diejenigen, die daran beteiligt waren? Also zum Beispiel für die 2 Polizeiführer.
Also diese beiden Polizeiführer kommen jetzt sozusagen so davon, eingestellt nach § 153a Strafprozessordnung. Das bedeutet eingestellt mit einer Auflage. Sie müssen jeweils 3.000 Euro zahlen, aber aufgrund dieser oder dafür, dass sie das zahlen, wird dieser Prozess eingestellt. Die Begründung, und da müssen wir jetzt ein bisschen ausführlicher darüber reden, die Begründung des Gerichts überhaupt daran zu denken, an diesen Prozess einzustellen, war, dass bisher keine schwerwiegenden Vorwürfe irgendwie vorliegen oder nachweisbar sind. Darum. Und da muss man jetzt wissen, das Gericht selber hat ja eine lange Zeugenliste vorgelegt am Anfang des Prozesses. Der Prozess hat im Juni begonnen. Und von dieser Zeugenliste sind allein noch 12 Zeugen nicht gehört worden, obwohl sie geladen sind. Das Gericht selber hat vor wenigen Wochen erst weitere Prozesstage, also Verhandlungstage, bis in den März 2015 rein angesetzt. Das heißt, das Gericht ging eigentlich davon aus, dass man hier weiter ermitteln muss. Und gestern wäre ein ganz wesentlicher Zeuge dran gewesen, nämlich der Führungsassistent des damaligen Polizeipräsidenten, derjenige, der den Wasserwerfereinsatzbefehl weitergegeben hat. Und so jemanden zu hören, wäre doch äußerst wichtig und äußerst aufschlussreich gewesen. Stattdessen wird aber dieser Prozess eingestellt. Und hier muss ich sagen, das ist zum einen vom Gericht ein erbärmliches Vorgehen. Und allein schon der Gedanke, dass eine Richterin den Gedanken fasst, zu so einem Zeitpunkt, wo die Beweisaufnahme noch lange nicht abgeschlossen ist, den Prozess wegen Mangel an Beweis einzustellen, das ist doch ein echter Justizskandal.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das Gericht ist praktisch aus dem S21-Prozess einfach mal so schnell rausgestolpert, genau. Ganz überraschend.
Genau, also das ging auch gestern, die Einstellung selber im Schweinsgalopp. Die Richterin wollte sämtliche Beteiligten, auch die Nebenkläger, im Grunde ja überrennen, überraschen mit einer, es hat sozusagen die Sitzung mit dem Einstellungssatz schon begonnen. Da konnten die Anwälte der Nebenklage dann noch rechtzeitig eingreifen. Aber da ging es plötzlich um Sekunden, wann man Stopp sagt und wann man sagt, halt hier, ich habe noch einen Antrag oder ich möchte es erst mal wissen. Es führte dann so weit, dass es wurde ein Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende Richterin gestellt und den hat sie selber entschieden innerhalb von wenigen Minuten. Das sind also hier inzwischen Zustände, wo man nicht mehr sagen kann, dass es ein Rechtsstaat ist. In einem Rechtsstaat muss über einen Befangenheitsantrag gegen einen Richter immer ein anderer Richter entscheiden. und nicht der Richter selber sagen, nö, also ich finde jetzt nicht, dass ich jetzt hier befangen bin, machen wir mal weiter. Weitere Anträge von der Nebenklage wurden innerhalb von 1-2 Minuten sozusagen entschieden, obwohl auch hier, vielleicht für die Hörer wichtig, das ist ja nicht nur eine Richterin, die das entscheidet, sondern da sitzen 3 Hauptrichter, also 3 hauptamtliche Richter und 2 weitere Chefenrichter da. Das heißt, die müssen sich zu 5 besprechen, was machen wir mit diesem Antrag, der da gestellt wurde. Und es waren 2 Anträge und die haben sie insgesamt in 2 Minuten entschieden. Das ist völlig unrealistisch, dass auch nur diese Chefin verstanden haben, um was es geht, oder dass die anderen beisitzenden Richter sich irgendwie ausgetauscht haben. Das funktioniert in 2 Minuten, nicht bei 2 Anträgen. Das heißt, hier waren einfach die Meinung war vorgesetzt. Wir beenden das heute, egal was kommt, egal wie stichhaltig irgendwelche Anträge sind, völlig wurscht, Schweinsgalopp, zack, durch. Und das ist also, da muss ich wirklich sagen, wo bleibt hier die Justiz? Warum bezahlen wir eigentlich einen Justizminister Stickelberger, wenn solche Zustände herrschen?
Die Polizei hat ja im Grunde genommen nur ihre Arbeit getan, wenn auch ausgesprochen schlecht. Und natürlich irgendwie haben die nicht selbstständig zu handeln, sondern auf Anweisung. Das heißt, die politische Verantwortung, die muss man natürlich auch hinterfragen. Und in den Kommentaren hier steht auch drin, dass man das hier weiter verfolgen will. Sprich, dass die Politiker zum Beispiel im Mappus etc. etc. hier entsprechend auch noch zur Verantwortung gezogen werden sollen. Ja. Inwiefern ist das realistisch, beziehungsweise inwiefern befürchtet ihr, dass es da auch ein bisschen schneller zugehen könnte?
Also zunächst muss man mal unterscheiden zwischen denen, die vor Ort im Schlossgarten verantwortlich sind und denen, die politisch verantwortlich sind. Man muss aber beide Verantwortlichkeiten im gleichen Maße verfolgen. Man kann nicht sagen, naja, die haben es halt ausgeführt, aber eigentlich muss man nur die politisch Verantwortlichen dran nehmen. Nein, jeder, der dazu beigetragen hat, dass dieser Schwarze Donnerstag so verlaufen ist mit diesen vielen Verletzungen, wir sprechen hier von über 400 Verletzten, jeder muss sich vor Gericht verantworten. Es ist richtig, dass gegen den früheren Polizeipräsidenten Stumpf, der diesen Einsatz ja vor allem betrieben hat und verantwortlich war, dass gegen den ermittelt wird. Es ist auch richtig, dass gegen Mappus ermittelt wird, aber nicht wegen direkt politischer Einflussnahme, sondern wegen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss zum Thema Schwarzen Donnerstag. Je weiter hoch man in der Hierarchie kommt, umso schwieriger wird es, irgendwo jemanden konkret greifbar zu haben, weil sich dann plötzlich niemand mehr erinnert, weil Aktennotizen plötzlich verschwinden und weil es da sehr schwer wird, auch dass ein Gericht überhaupt sich traut, da konkret vorzugehen. Die Art und Weise, wie jetzt eben dieser Wasserwerferprozess so hoppla hopp eingestellt wurde, lässt mich da schon vermuten, dass da von weiter oben irgendwelche Befehle kamen oder irgendwelche Andeutungen oder irgendwelche Hinweise, dass man doch vielleicht das mal eher zu Ende bringt, weil es einfach langsam eng wird. Man muss auch dazu wissen, vor 2 Wochen, also am letzten Verhandlungstag, hat der frühere Oberstaatsanwalt Häusler ausgesagt und die beiden Angeklagten erheblich belastet. Und das war sozusagen der letzte ordentliche Verhandlungstag und danach wurde der Prozess eingestellt. Das ist schon sehr, sehr bedenklich.
Die Polizei macht ihre Arbeit, die Polizei macht ihren Job. Ich meine, nach Stuttgart 21 oder nach dem Wasserwerfereinsatz könnte man hingehen und könnte sagen, dass die gelernt haben sollten. Das heißt, hat man was aus Stuttgart 21 gelernt? Hat man was umgestellt bei der Polizei, dass sie tatsächlich einen Job ordentlich macht jetzt oder machen die weiter wie bisher?
Also es wurden jetzt die Anwendungsregeln für den Einsatz von Wasserwerfern verändert, aber das ist ja irgendwie eine Kleinigkeit, denn so wie der Einsatz dieser Wasserwerfer abgelaufen ist, hat auch schon gegen die alten Regeln verstoßen. Du sagst, die Polizei macht ihren Job, das sehe ich nicht, also beim Schwarzen Donnerstag sehe ich das nicht so, wurde ganz massiv gegen einschlägige Polizeivorschriften verstoßen und da geht es nämlich um die Verhältnismäßigkeit. Wasserwerfer dürfen nach Polizeivorschriften nur eingesetzt werden, wenn gegen die Polizei Gewalt ausgeübt wird, ja, wenn es sozusagen richtig bedrohlich wird für Polizisten. Das ist ja alles nicht der Fall gewesen. Die Leute saßen friedlich da und haben gepfiffen, weil sie das oder oben bleiben gerufen oder sowas, haben Schilder in die Luft gehalten. Es gab keine Steine, die geflogen sind. Es gab keine Angriffe auf Polizisten, nichts dergleichen. Und da verbietet schon die entsprechenden Einsatzordnungen der Polizei überhaupt den Wasserwerfereinsatz.
Das war Matthias von Hermann zum Gericht stoppt S21-Prozess.
Jetzt ein Studiogast bei mir, Stefan Rost, öfter schon bei uns im Studio gewesen. Heute Anlass ist, bei der Digitalisierung haben wir festgestellt, Stefan, dass vor 25 Jahren die letzte Räumung der Fauler Arbeiterhäuser angestanden hat. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du einer der letzten legalen Mieter in den Fauler Arbeiterhäusern. Wie war die damalige Situation?
Ja, das war geprägt von über Monate hingezogenen Räumungen. Aus unterschiedlichen Anlässen wurden mal die eine oder andere besetzte Wohnung geräumt. Und es gab dann nur noch drei Wohnungen. Das waren wir in der 9 und der Fahrrad Heinz ganz vorne. Und wir hatten es abgelehnt, Vergleichsangebote anzunehmen. Und zum Schluss haben die von der Stadt dann gesagt, ich hatte so ein ganz schlechtes und gutes Vergleichsangebot, also eine Wohnung. Und dann haben die gesagt, das Gute kriege ich in der Belfortstraße, kriege ich nur, ich bin so eine Art Rädelsführer, wenn alle anderen friedlich rausgehen. Und wenn das nicht ist, wenn geräumt werden muss, dann kriege ich die vom Verwaltungsgericht Mannheim bestätigte Wohnung in der Zähringer Straße kurz vorm Wertkauf im Erdgeschoss als adäquate Wohnung. So ist es dann auch passiert. Und das Interessante ist, wir hatten eben über zwei Instanzen wurde festgestellt, dass wir und als Mieter unsere Mietverträge unbefristete Verträge sind, dass die ganzen Kündigungen unwirksam sind. Dann hat die Stadt folgenden Kunstgriff gemacht. Das wusste das Landgericht auch schon, dass sie das vorhaben. Und zwar wie bei Atomkraftwerken wurde im besonderen öffentlichen Interesse der Sofortvollzug einer Räumung angeordnet, und zwar zur Behebung der Wohnungsnot. Das muss man sich mal vorstellen, weil es sollten dort dringend benötigte Altenwohnungen rein und wir hätten ja überall Ersatzwohnraum gekriegt. Und
das war aber damals auch eine Wohnungsnotsituation. Ne?
Natürlich war das ja völlig klar, aber die hatten halt das sich so zurechtgelegt und konnten dann ohne, da haben wir Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingelegt und die fanden das aber okay, dass das gemacht wird, weil die Wohnungsnot war ja da. Und dann sind wir geräumt worden. Das war die letzte große martialische Häuserräumung in den 80er Jahren als Abschluss dieser sehr bewegten Zeit und da wurden dann die Türen aufgesägt und so weiter. Und ich musste dann im Beisein von filmenden Polizisten, die dann erstmal die Tür eingetreten hatten und dann überall in der Wohnung rumstanden, wurde ich gefilmt und dann wurde mir dieses Urteil vorgelesen, die Verfügung. Und mir wurde der Mietvertrag in der Kamera vorgehalten und gesagt, wenn ich jetzt den Mietvertrag für die Ersatzwohnung unterschreibe, dann werden sie die Möbel, die sie jetzt räumen, werden sie dorthin bringen. Wenn nicht, kann ich sie im Lager abholen und mich in der Obdachlosenunterkunft melden. Und ich habe dann natürlich unter dem Zwang dieser Verhältnisse habe ich diesen Mietvertrag unterschrieben.
In der Zähringer Straße.
Und interessant ist auch, dass der damals überwacht hat, die ganze Aktion, ein Herr aus der Leiter des Rechtsamtes, der dort mit der Aktentasche rumstiefelte, das war der Herr Schröder-Klings.
Aha.
Das war der Chef vom Rechtsamt, war der spätere Referent von Böhme und dann der Baureferent in Freiburg zu Zeiten, als es keinen Baubürgermeister gab. Ja. Und der jetzt im Ruhestand, der Berater von der Firma Unmüßig ist mit Segen der Mehrheit des Gemeinderates. Und der hat damals die Räumung überwacht. Also er kann durchaus sehr hautnah da umgehen mit widerspenstigen Menschen.
Ja. Da müssen wir jetzt ja vielleicht noch ein bisschen, wir haben jetzt so einfach Stichwort faule Arbeiterhäuser gesagt, das ist ein Quartier gewesen im Sanierungsgebiet, was es damals war und deshalb auch diese Rahmenbedingungen im Grün selbst. Die sind jetzt 25 Jahre, der Investor war damals Adrian und Koch, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war dieses Brechen von Zivilverträgen, also euer dauerhaftes Mietverhältnis, war nur möglich, weil das ein Sanierungsgebiet war und dort in Sanierungsgebieten sie dann diese öffentlich-rechtlichen Ausweisungen wegen angeblicher Wohnungsnot für alte, arme Menschen durchsetzen konnten. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, ja, und die haben auch wahnsinnig viel Geld gekriegt. Das Ganze hatte eine Vorgeschichte, das war der Fauler-Skandal. Und zwar gegenüber von den Fauler-Arbeiterhäusern ist ein sehr hohes Gebäude, das eigentlich Sozialwohnungen werden sollten. Und die eben gesagt, und dann haben wir in der Zeitung gefunden, dass die als Eigentumswohnung am Markt angeboten wurden. Ich habe damals den Rolf Schädler, das war einer der ersten Stadträte der Grünen, angerufen, habe gefragt, das kann doch gar nicht sein. Da sagt er, was, wie? Das haben wir beschlossen, dass das Sozialwohnungen sind. Die haben weil die Sozialwohnungen machen, eine Ausnahmegenehmigung gekriegt, dass die A so hoch bauen dürfen und B so nah an diesen Fenstern von den Nachbargrundstücken. Ja. Das ist baurechtlich gar nicht zulässig gewesen. Und dann gab es wirklich eine ganze erste Seite dann in der BZ, wo sie alle aufgeregt haben. Dann gab es monatelange Verhandlungen, bis schließlich Ungarn Sternberg eben erklärte, es gibt kein Vor und Zurück. Die damaligen Faulererben, denen das Grundstück gehörte und die das eben verkauft haben an die Wohnungsbaugesellschaft, werden bei der ganzen Sanierung nur mitwirken, wenn sie dieses Recht dort zu bauen kriegen und das Grundstück so verkaufen können. Weil denen hat ein Drittel vom Sanierungsgebiet damals gehört. Ja. Und dann hat der Gemeinderat mehrheitlich zugestimmt, dass die dort so wie geplant mit diesen Ausnahmen bauen dürfen, mit der Abmachung, dort keine Sozialwohnungen im Neubau, sondern in den Fauler Arbeiterhäusern Sozialwohnungen zu machen. Und die haben irrsinnig viel Zuschüsse gekriegt und das hat immer nicht gereicht. Die Stadt Freiburg hat mehrmals Millionenbeträge nachgeschossen, weil das war ja denkmalgeschützt. Ja. Und das Beschämende ist hier,
Ja, jetzt kommen wir nämlich zum aktuellen Clou. Jetzt sind 25 Jahre abgelaufen und siehe da, was soll es jetzt werden? Ferienwohnung, wenn man richtig diesem Gerücht traut, oder?
Ja, also die Bindungsfrist ist jetzt ausgelaufen, 25 Jahre sind rum, das ist keine so lange Frist. Die alten Wohnungen werden nach und nach entmietet, also die werden nicht weiter vermietet und die werden im Moment an Studenten untervermietet und werden als Eigentumswohnung verkauft und teilweise wohl auch zu Ferienwohnungen, als Ferienwohnung genutzt. Das weiß ich aber nicht im Detail. Auf jeden Fall wird das volle Kanne privatisiert und das, was mit vielen öffentlichen Geldern vor 25 Jahren aufgebaut wurde, ist jetzt einfach nur noch kapitalistische Verwertungsfläche, wo man da so viel Geld wie möglich rausschlagen kann.
Das ist in der Tat, insofern können wir mal gerade eine Spanne umfassen. Ich stelle das auch nochmal zusammen, nochmal unsere damalige Berichterstattung dazu. Jetzt können wir natürlich einen kleinen Bogen noch in die aktuelle Gegenwart schlagen. Du hast mir gerade im Vorfeld berichtet, dass diese Form von Verwertung, die damals sehr viele Millionen reingeflossen sind, heutzutage ganz anders sich darstellt. Aktuelles Beispiel Gutleutmann.
Ja, das ist jetzt in Gutleutmann, das ist dieses Neubaugebiet, da kämpfen wir eben mit Projekten vom Mietshäuser-Syndikat und der Bauverein Wem gehört die Stadt, schon seit Jahren drum, dass dort doch wenigstens ein Teil dieser Flächen als dauerhaft sozial gebunden ausgewiesen und auch umgesetzt wird. Wir haben ja da so Modelle entwickelt und haben dann auch für drei Projekte den Zuschlag gekriegt für mit 55-jähriger Bindungsfrist. Die haben wir zugesichert. Das hat dann Punkte gegeben und sind also munter in den Planungen mit drei Gruppen. Es werden an die 50 Wohnungen entstehen und wir waren jetzt vor einer guten Woche waren wir bei der Landesbank, der Förderbank in Karlsruhe. Wir verhandeln auch mit der Sparkasse und anderen Banken. und haben dort erfahren müssen, das Landeswohnungsbauprogramm, das gilt gar nicht für Neugründung. Also Sie haben als Neugründung mit den jeweiligen Projekt GmbH, Sie haben überhaupt keine Bonität. Wir müssen jetzt raten, das ist so seit der Finanzkrise, sind das so die Vorgaben, und eine Neugründung, die geht gar nicht. Das Programm wendet sich an etablierte Wohnungsunternehmen mit dem entsprechenden Bestand. Auf unsere Nachfrage wurde uns versichert, ja, sowas wie die Freiburger Stadtbau. Sind diese Sachen. Und wir sind hellauf empört, dieser Umgang, versuchen jetzt auch eine Stellungnahme der Stadt, die Stadt zu einem Gespräch zu bitten. Die Stadt hat uns vertröstet, also wir mussten selber nachhaken.
Gut, Stefan, ich bedanke mich für deinen Besuch. Faule Arbeiterhäuser, vor 25 Jahren mit vielen Millionen entmietet und als sogenannte Sozialwohnung umstrukturiert, jetzt auf dem Verwertungsmarkt wieder.
Das war Fokus Südwest. Vollständige Einzelbeiträge unter www.rdl.de. Verantwortlich für die Sendung Konrad.